Warum macht Audacy eigentlich immer Fehler bei der Einmessung? War neulich so eine Community-Frage. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen näher drauf eingehen, ob das eigentlich wirklich so ist, dass Audacy Fehler macht. Mein Name ist Bert Kössler und damit herzlich willkommen zum Heimkinopraxis-Podcast.
Heimkinopraxis Podcast.
Ja, das geht immer wieder mal rum. Da kommen so Fragen wie: Warum stellt Audacy eigentlich alle Lautsprecher auf groß ein, wenn doch die Empfehlung ist, alle Lautsprecher klein einzustellen? Oder warum wird die Trennfrequenz so tief eingestellt, wenn doch die Empfehlung 80 Hertz ist? Und lauter solche Sachen, ja. Und warum werden die Abstände falsch gemessen? Ja, ich würde sagen, das müssen wir ein bisschen differenzieren, denn ob Audacy da wirklich Fehler macht, das ist so ein bisschen fragwürdig, würde ich mal sagen. Gehen wir die einzelnen Punkte mal im Detail durch, schauen, was da als Fehler angenommen wird und wie es sich eigentlich tatsächlich verhält. Punkt Nummer 1 ist die Auswahl, wie groß die Lautsprecher sind. Ja, was heißt eigentlich wie groß? Das hat überhaupt nichts mit der Größe zu tun, sondern das hat was damit zu tun, wie tief die Lautsprecher spielen können, also welchen Frequenzumfang sie haben. Nach oben hin ist das in der Regel alles immer kein Problem, aber nach unten hin sind viele Lautsprecher eben begrenzt. Ein kleiner Lautsprecher kann halt keinen tiefsten Bass wiedergeben. Der wird irgendwo bei, was weiß ich, 80 Hertz oder sowas, wird er vielleicht einbrechen und dann war es das, dann muss der Subwoofer übernehmen. Ja, so, da haben wir jetzt letztendlich diese Möglichkeit, im AV-Receiver zu entscheiden, dieser Lautsprecher hier ist als klein zu bewerten. Er kann tiefste Frequenzen nicht wiedergeben und muss deshalb diese Frequenzen an den Subwoofer abtreten, der das kann ohne Probleme. Oder ein anderer Lautsprecher, ein Standlautsprecher zum Beispiel, der hat genug Wumms unten rum. Das ist auch kein Problem. Ja, der kriegt auch 35 Hertz noch ganz gut hin. Also bewerten wir den als groß, beziehungsweise eigentlich richtig Full Range, ja, also ein Vollbereichslautsprecher. Er kann das volle Frequenzspektrum wiedergeben. Das ist die Idee dahinter. Und diese Einstellung trifft Audacy und übrigens auch andere Einmesssysteme. Das ist nicht nur auf Audacy hier gemünzt, ja. Das ist halt mit das verbreitetste, aber du kannst es genauso gut bei Yamahas YPAO nachvollziehen und bei den Einmesssystemen von Onkyo, von Pioneer und von vielen, vielen anderen Herstellern auch. Teilweise auch wirklich sogar bei den professionelleren Einmesssystemen. Aber wir bleiben einfach hier mal stellvertretend bei Audacy, weil es einfach eine hohe Verbreitung hat und weil da die Frage anscheinend auch öfter kommt. Kommt mir zumindest so vor. So, was ist das Problem? Audacy stellt jetzt ein, okay, dieser Lautsprecher hier ist groß. Obwohl immer wieder gesagt wird, stell alle auf klein. Warum heißt es überhaupt, stell alle Lautsprecher immer auf klein? Hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, wenn der Subwoofer den kompletten Bass übernimmt, dann führt das in der Regel oder kann das in der Regel zu besseren Ergebnissen führen, weil man mit der Aufstellung des Subwoofers flexibler ist als mit den Frontlautsprechern. Und Bass wird nun mal wesentlich durch die Aufstellung beeinflusst. Das heißt, wenn ich ein gutes Bassmanagement habe oder wenn mein Subwoofer eine gute Arbeit leistet im kompletten Tiefbassbereich, also so alles so bis 100, 150 Hertz hoch, dann macht es einfach nur Sinn, den Subwoofer diese Arbeit machen zu lassen. Und das nicht zum Beispiel von den Frontlautsprechern übernehmen zu lassen. Die kommen vielleicht auch bis 35 Hertz runter, manche vielleicht nur bis 40. Egal, das ist schon ganz ordentlich. Aber die Frontlautsprecher müssen an einer festen vorgegebenen Position stehen, nämlich so, dass du ein vernünftiges Stereo-Dreieck hast in Bezug auf deinen Sitzplatz. Die kannst du nicht irgendwo hinstellen, wie den Subwoofer. Ja, und deshalb hast du da zwei Bassquellen im Raum, die du nur bedingt kontrollieren kannst, was die Aufstellung angeht. Nur in einem sehr, sehr geringen Bereich kannst du die vielleicht noch ein bisschen verändern und das hat dann keine allzu großen Auswirkungen. Beim Subwoofer, den kannst du mal von links nach rechts stellen, ja, und hast ein völlig anderes Ergebnis, vielleicht ein viel besseres. So, das ist der eine Grund. Der Subwoofer kann es besser. So. Der andere Grund ist, wir wollen Leistung einsparen. Ja. Tiefbass braucht sehr viel Leistung. Da muss sich der AV-Receiver richtig anstrengen und die meisten AV-Receiver oder ja, eigentlich alle AV-Receiver sind sowieso, was Leistung angeht, nicht so gut bestückt. Ja, das ist einfach so. Man kann ja nicht alles haben in einem Gerät. Deshalb ist es immer ganz gut, wenn wir da den Tiefbass, den sehr stark beanspruchenden Tiefbass einfach rausbekommen und das vom Subwoofer machen lassen. Der hat da seine eigene Endstufe mit mehreren hundert Watt drin, kann der besser. So, und die eingesparte Leistung, die können wir dann in den Mittel- und in den Hochton reinpumpen. So die Idee dahinter. Das ist der Grund, warum diese Empfehlungen immer kommen, warum man alle Lautsprecher auf klein einstellen soll. So, und jetzt ist die Frage, warum macht Audesee das dann immer falsch? Warum macht Audesee das nicht nach dieser Empfehlung? Ja, weil Audesee halt nicht auf irgendwelche Empfehlungen hört. Ja, diese Empfehlung ist auch sehr, sehr pauschal. Man kann das eigentlich nicht immer einfach so sagen, mach alle klein und dann wird alles gut. Das ist nicht so. Ja, in manchen Fällen ist es tatsächlich die bessere Wahl, die Frontlautsprecher oder vielleicht auch den Center, alle drei Frontlautsprecher, als groß mitlaufen zu lassen, wenn sie es können. In manchen Fällen bekommt man damit bessere Ergebnisse. Man muss das im Einzelfall betrachten. Also diese Empfehlung, das so pauschal einfach zu sagen, ist erstmal eigentlich nicht wirklich gut. Sie funktioniert in vielen Fällen und sie ist auch das, wo man auf lange Sicht hinkommen sollte. Aber dazu braucht es halt auch ein entsprechend gutes Bassmanagement. Du brauchst ein Basskonzept, das wirklich funktioniert, damit dein Subwoofer oder deine Subwoofer eigentlich wirklich gute Arbeit leisten und diesen kompletten Tiefbassbereich auch perfekt ausfüllen. Nur dann macht das Sinn, das auch alles an die Subwoofer abzugeben. So. Und Audesee kann jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass du das alles schon so perfekt gemacht hast und so weiter, sondern was es einfach macht, ist, es macht eine Messung. Es misst jeden einzelnen Kanal durch, du hörst diese Sweeps, das wird ausgewertet und dann weiß es genau, okay, der Lautsprecher, der kam bis 60 Hertz runter, der kam bis 40 Hertz runter und so weiter. Ja, und entscheide dann daran, ja, das lassen wir mal als Vollbereichslautsprecher durchgehen. Also stellen wir den auf groß ein. So, das ist eine rein objektive Beurteilung anhand dieser Messung. Und dann wird die Einstellung halt einfach so gemacht. Ja, ist doch okay. Du kannst es ja umstellen im Nachhinein, wenn es dir nicht gefällt oder wenn du das als falsch betrachtest. Ja? Das ist in Ordnung. Das machen wir andauernd. Also das ist bei den meisten Systemen, die wir einrichten, machen wir das so. Aber es ist halt, man kann nicht einfach pauschal sagen, nee, kleine Lautsprecher, es gibt nur kleine Lautsprecher. Das ist Quatsch, das ist eben nicht so. Was auch passiert oder was man eben auch bedenken muss, ist, dass Audesee ein Consumer-System ist. Es ist eine Automatisierung und die soll ja, die Sache möglichst einfach machen. Und die soll auch nicht hunderte, tausende von Euros kosten. Und von diesem System kannst du jetzt nicht erwarten, dass die irgendwie auf Profiniveau arbeiten. Was würde man machen auf Profiniveau, wenn du das alles zum Beispiel selbst mit REW misst und da dich drin vertiefst und da Tage und Wochen damit verbringst? Dann würdest du ja auch nicht nur eine Messung machen und dann sagen, ja okay, jetzt muss das alles so und so eingestellt werden. Das ist nicht der Fall. Ja, sondern was in der Praxis passiert, du triffst deine Einstellung, du machst eine neue Messung, du schaust dir an, wie es geworden ist, du entscheidest, ist es besser oder schlechter als vorher, ja, und dann veränderst du wieder was und machst wieder eine Messung und so weiter. Genau das macht Audesee nicht. Es macht nur eine Messung und entscheidet daran alles und dann ist fertig. Ja? Normalerweise müsste es immer eine Kontrollmessung machen und dann entscheiden, sind die Einstellungen, die ich hier automatisch getroffen habe, wirklich richtig gewesen? Oder noch besser, es sollte einfach verschiedene Einstellungen durchprobieren. Ja, Lautsprecher groß, Lautsprecher klein. Jetzt mal im einfachsten Fall. Und dann einfach vergleichen, was davon ist besser geworden. Und das dann nehmen. Ja, das wäre eigentlich die richtige Vorgehensweise. So würde man es manuell machen. Aber sie macht das halt nicht. Das ist aber okay. Wie gesagt, das ist kein hochprofessionelles System. Auch wenn es sich natürlich im Marketing so als das Beste und so weiter. Es ist ja völlig klar. Ich meine, man will das Ding ja verkaufen, ist ja irgendwie logisch. So, das ist mal so generell, was die Denkweise oder die Vorgehensweise von diesem System und von den meisten anderen automatischen Einmesssystemen betrifft. Zweiter Punkt sind die Trennfrequenzen. Auch die Trennfrequenzen werden automatisch von Audesee vergeben. Und auch hier kommt einfach nur wieder diese initiale Messung zum Einsatz. Da wird einfach geschaut, welche Frequenz hat der Lautsprecher noch ohne Probleme geschafft. Ja, wir haben da die untere Grenzfrequenz, das findest du auch immer in den technischen Daten von jedem Lautsprecher. normalerweise auch gerne mal ein bisschen geschönt. Ja, das, wir haben ja da, irgendwo heißt es da so, der Lautsprecher kann von, sagen wir mal, 50 bis 30.000 Hertz oder sowas. Ja, das nach oben ist das immer große Zahlen, das hört sowieso kein Mensch mehr, ist völlig egal. Nach unten hin, da ist es interessant, der untere Wert. Ja. Und wenn da jetzt steht 50 Hertz, das sagt erstmal gar nichts aus. Denn da muss dabei stehen, welcher Punkt ist da genau mit 50 Hertz bemessen. Und da sagt man, normalerweise nimmt man da den minus 3 dB Punkt. Ja. Also wenn der Frequenzgang um 3 dB abgefallen ist, also sprich begonnen hat abzufallen nach unten hin, dieser Punkt, den gibt man an. Manche Hersteller nehmen auch den minus 6 dB Punkt. Der liegt natürlich noch mal ein bisschen tiefer. Ja, ist schön, weil dann hat man eine niedrigere Zahl. Das sieht besser aus auf dem Datenblatt. Muss aber dabei stehen. Sonst kannst du es nicht gegen andere Lautsprecher vergleichen. Okay? Also Marketing, tolle Sache. Gefällt mir. Jetzt haben wir diesen Punkt. Und sagen wir mal, Audacy hat jetzt entschieden, dieser Lautsprecher hier hat 50 Hertz noch gut wiedergegeben. Jetzt kann es Trennfrequenzen nur bei 40, 60, 80 zum Beispiel angeben. Das ist oft auch noch ein bisschen was dazwischen. Das kommt immer so drauf an. Also nicht kleiner als 10 Hertz-Schritte. 50 Hertz, dann entscheidet es, okay, dann müssen wir das nächsthöhere nehmen, also 60 Hertz. Ja? Das ist jetzt hier die Trennfrequenz für diesen Lautsprecher. Unter 60 Hertz soll alles an den Subwoofer gehen. Warum wird das jetzt als falsch angesehen? Ja, weil die Empfehlung typischerweise lautet, 80 Hertz ist eine gute Trennfrequenz. Okay, ist das wirklich so? Woher kommt das? 80 Hertz ist eigentlich uralt, kommt aus der THX-Norm. Ja, bei THX hieß es immer, alles muss bei 80 Hertz getrennt werden und darunter alles an den Subwoofer. Das war dort so definiert. Und das hat sich jahrelang hartnäckig gehalten. Ich würde auch mal sagen, nicht zu Unrecht. Das ist grundsätzlich ein guter Richtwert für eine Trennfrequenz. Ich habe für mich persönlich ehrlich gesagt die Regel, niemals unter 80 Hertz trennen. So, und das ist der zweite Grund, warum das vielleicht irgendwie komisch erscheint, wenn da bei 40 oder 60 Hertz ein Lautsprecher getrennt wird. Du musst dir immer überlegen, wie diese Trennung erfolgt. Die Trennung erfolgt an dieser Frequenz, aber ja nicht einfach so zack. Ja, also der Lautsprecher wird sofort stumm und dafür setzt sofort der Subwoofer ein an diese Frequenz, sondern das ist ja ein Übergang. Das muss ein Übergang sein, sonst würde sich das komisch anhören. Ja, so, das heißt, du hast diese Trennfrequenz von 80 Hertz und jetzt beginnt der Hauptlautsprecher langsam abzusinken und zwar mit 12 dB pro Oktave. Standardeinstellung in den meisten AV-Receivern. Lässt sich häufig auch oder fast immer auch überhaupt nicht ändern. Also man kann das nicht einfach steiler trennen, man trennt es halt mit 12 dB pro Oktave. Was heißt das? Oktave ist die Frequenzverdopplung bzw. Frequenzhalbierung und 12 dB ist dann einfach der Abfall in diesem Bereich. Das heißt 80 Hertz Trennfrequenz, dann hast du bei 40 Hertz 12 dB weniger, bei 20 Hertz nochmal 12 dB weniger, also 24 dB weniger. Das heißt, es fällt langsam ab. Und der Subwoofer entsprechend dagegen ab 80 Hertz und dann bei 160 Hertz 12 dB weniger und so weiter. Ja. Dieser Übergangsbereich ist also sehr, sehr groß. Er nimmt im Prinzip den kompletten Tiefbassbereich ein. So, wenn du jetzt eine Trennfrequenz auf 40 Hertz stellst, was passiert dann großartig? Hast du bei 20 Hertz gerade mal 12 dB weniger? Das ist schon ein bisschen was, aber eigentlich wirkt es sich fast nicht aus. Das heißt, wenn man so eine sehr tiefe Trennfrequenz wählt, also kannst du gerne das mal durchrechnen für dich, ja, dann wirst du es merken. Wenn du so eine tiefe Trennfrequenz wählst, dann ist das fast so, als würdest du deinen Lautsprecher einfach als groß, als large, als full range mitlaufen lassen. Der Unterschied ist relativ klein, der dabei. Er ist messbar, hörbar, wahrscheinlich schon nicht mehr so wirklich. Ja, das heißt, so tiefe Trennfrequenzen, eigentlich bringt das gar nicht wirklich viel. Deshalb sage ich für mich immer mindestens 80 Hertz. Das ist mal so der Richtwert. Wenn das Einmesssystem irgendwie einen Wert drunter genommen hat, dann stelle ich das erstmal auf 80 Hertz hoch. Und ich fahre damit seither eigentlich immer am besten. Was nicht heißt, dass 80 Hertz jetzt genau das Ding ist. Also, wie gesagt, wenn das Bassmanagement stimmt. Wenn du ein gutes Basskonzept hast, was bis 100, 120, 150 Hertz durchgehend fast linearen Bass liefert, warum dann nicht die Trennfrequenz höher einstellen? Dann geh doch auf 100 Hertz, geh auf 120 Hertz. Nicht viel drüber, weil irgendwann wird es ortbar. Dann hast du irgendwann, es ist alles, was du an Bass hast, ist dann nur noch so wie Mono im Raum. Auch nicht so gut. Ja, aber 80 Hertz ist definitiv nicht das Nonplusultra. Nicht in allen Fällen. Ja, so. Und auch hier ist es wieder so, dass Audacy es halt einfach so einstellt, wie es das gemessen hat, ohne sich jetzt allzu sehr um deine Regeln zu scheren, die du mal irgendwo aufgeschnappt hast. Ja, oder all diese Regeln sind ja im Endeffekt auch nur Meinungen, Erfahrungen, ja, oft auch, also hoffentlich sind es Erfahrungen, meistens sind es auch nur Meinungen, ja, irgendjemand plappert irgendwas nach, was er mal irgendwo gelesen hat, ohne es eigentlich zu verstehen. Und dann wird das halt so hingestellt, als müsste das immer so sein. Aber das ist halt objektiv nicht so. Sondern Audacy hat gemessen, der Lautsprecher kam bis 50 Hertz, also kann ich bei 60 Hertz trennen. Ohne irgendwie da was abzuschneiden. Das ist der ganze Witz. Das heißt, es macht nichts falsch. Sieh es mal von einer anderen Seite. Audacy macht dir hier im Prinzip einfach nur einen Vorschlag. Es zeigt dir, was es gemessen hat. Und es bietet dir die Möglichkeit, diese eingestellten Werte, diese voreingestellten Werte anzupassen. Du kannst es jederzeit verändern, das ist überhaupt kein Problem. Im Gegensatz zu anderen Dingen, jetzt wie den Frequenzgang oder was du da vielleicht hast, das geht nicht so ohne weiteres. Ja, aber zumindest mal diese Basic-Einstellung, Lautsprecher groß oder klein, Trennfrequenz 60, 80, 100, was auch immer, die kannst du ja ohne Probleme einstellen. Und es geht nichts kaputt dabei oder so. Ja? Deshalb sieh es als Vorschlag, nicht als falsche Einstellung. Und dann, wenn du dich mit dem Thema auskennst, wenn du weißt, was du tust, dann stell es doch anders ein. Ist doch in Ordnung. Ist gar kein Problem. Die dritte Sache, die anscheinend immer falsch eingestellt wird, sind die Abstände der Lautsprecher. Die Abstände, also wie weit ist jeder Lautsprecher vom Messmikrofon quasi entfernt, also von deinem Hörplatz, die wirken sich aus auf das Delay intern. Also wie lange wird welcher Kanal verzögert, bevor er losgeschickt wird sozusagen, damit am Ende alles gleichzeitig an deinem Hörplatz ankommt. Man stellt immer wieder fest, dass diese Abstände mal falsch sind, obwohl sie doch im Raum offensichtlich ganz anders sind. Ja, da wird irgendwie festgestellt, dieser Surround-Lautsprecher, der wurde auf 1,50 Meter gemessen, ist aber tatsächlich 1,70 Meter entfernt. Oder auch sehr, sehr häufig halt bei den Frontlautsprechern, ja, da ist offensichtlich sind das 3,20 Meter bis dahin, aber warum stellt er mir jetzt 3,40 Meter ein? So. Es sind letztendlich keine Entfernungen, das wird nur als Entfernung angezeigt. Was es tatsächlich ist, ist eine akustische Entfernung. Das heißt, eine Zeitdauer, die der Schall gebraucht hat, um vom Lautsprecher, also vom Senden des Signals, bis zu deinem Sitzplatz zurückzulegen, also bis er am Mikrofon quasi wahrgenommen wurde. Das ist einfach nur eine Zeitdauer in Millisekunden intern. Damit rechnet das ganze Ding auch im Hintergrund. Es wird einfach nur ein Abstand quasi, es wird in Abstand umgerechnet über die Schallgeschwindigkeit und so weiter, damit das für den normalsterblichen Anwender einfach nachvollziehbar ist, was da passiert. Keinesfalls solltest du jetzt hergehen mit einem Lasermessgerät oder was auch immer und diese Abstände nachmessen und das dann einstellen. Das ist in vielen Fällen einfach nicht richtig. Ja, auch wenn es falsch erscheint. Die Frage ist allerdings, wann ist es wirklich falsch? Und da gibt es zwei Gründe, warum das falsch sein kann. Der eine Grund kann sein, dass dein Messmikrofon falsch stand. Nehmen wir mal an, du hast dein System wirklich perfekt symmetrisch aufgebaut. Das ist auch irgendwie vom Raum her, kannst du es eigentlich auch gar nicht falsch machen. Ja, der Raum ist vielleicht auch symmetrisch und alles ist perfekt. Und du stellst dein Messmikrofon dahin und stellst dann aber nach der Messung fest, der eine Surround-Lautsprecher steht bei 1,55 und der andere bei 1,65. Dämmert da was. Ja? Vielleicht stand dein Messmikrofon einfach ein paar Zentimeter seitlich verschoben. sodass es näher zu dem einen Lautsprecher gerückt war als zu dem anderen. Und dadurch ergibt sich halt logischerweise dann dieser Unterschied bei der Messung. Und das passiert ziemlich leicht. Es ist unheimlich schwer, stelle ich selbst immer wieder fest, selbst wenn du so eine, irgendwie, du hast so einen Sitz mit so einer Kopflehne und du platzierst dieses Messmikrofon genau in der Mitte der Kopflehne, in der Annahme, auch der Sitz würde exakt in der Mitte stehen. Und am Ende ist es trotzdem immer irgendwie so ein bisschen verschoben, mindestens mal so um 2 Zentimeter oder sowas. Das ist völlig normal. Es ist sehr schwer, das Messmikrofon so exakt zu platzieren, dass du sagen kannst, hier ist es perfekt. Und ganz ehrlich, am Ende, du sitzt mal so da und dann sitzt du mal so da. Das ist ja nicht, dein Kopf ist ja nicht in einen Schraubstock eingespannt, während du einen Film schaust. Ja, also insofern, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Toleranz ist da schon auch drin. Letztendlich, ja, also es ist die Mikrofonposition, die kann wesentlich ausschlaggebend sein dafür, dass da eben einfach mal kleine Abweichungen drin sind. Und dann ist es auch okay, das zu korrigieren, wenn man genau weiß, eigentlich ist es richtig, ja, dann gleicht man die Werte halt aneinander an. Das kann man schon mal machen. Der andere Grund, warum Abstände falsch gemessen werden, ist Raumakustik. Und wir stellen immer wieder fest, wenn diese Messergebnisse teilweise wirklich extrem abweichen, das sind fast immer nur die Fälle, wo der Raum nahezu keine akustische Optimierung hat, wo du überall einfach nur nackte Flächen, Glasscheibe auf der einen Seite, die Tür auf der anderen Seite, Fliesenboden, ja, nackte Decke. In den Fällen passiert das sehr, sehr häufig, dass Audacity da einfach mal einen falschen Wert angibt, also der wirklich deutlich von der Realität wegrückt. Und in Räumen, die akustisch optimiert sind, auch nur ansatzweise, da gibt es komischerweise diese Probleme fast nie. Also muss ein Zusammenhang bestehen. Und der Zusammenhang ist ganz einfach der, du hast möglicherweise eine Reflexion irgendwo, ja, eine frühe Erstreflexion, wie man so schön sagt, zum Beispiel an einem Fenster, das neben dem Lautsprecher sich befindet. So. Und was jetzt passieren kann, ist, dass diese Reflexion, das ist Glas, reflektiert halt sehr, sehr gut, dass diese Reflexion als stärker ausgewertet wird nach der Messung als der eigentliche Direktschall. Oder als, sagen wir mal, mindestens gleichwertig, weil die einfach so perfekt quasi gespiegelt wurde. Und in dem Fall kann es passieren, dass Audacity einfach diese Reflexion als sozusagen als den Nullpunkt definiert, also wo das Schallereignis am Mikrofon eintrifft und nicht den eigentlichen Direktschall, der schon kurz davor reingekommen ist. Und dann wird das Ganze natürlich falsch ausgewertet. Dann hast du einen Umweg über die Seitenwand oder über das Fenster, der ist vielleicht 30, 40, 50 Zentimeter länger als der Weg des Direktschalls. Und schon hast du mal 1-2 Millisekunden mehr da sozusagen den Schall unterwegs gehabt. Und das ändert natürlich ganz maßgeblich dein Ergebnis, also deinen Abstand, der da eingestellt oder angezeigt wird. Ja, 1 Millisekunde mehr, das sind ungefähr 34 Zentimeter mehr Abstand, wird dann wahrscheinlich, also je nachdem, in welchem Raster du das einstellen kannst, ob das in 5 Zentimeter, in 1 Zentimeter oder was auch immer, wird das dann halt entsprechende Auswirkungen haben. So, das heißt, Audacity misst es eigentlich nicht falsch. Ja, das funktioniert sehr, sehr zuverlässig, die Abstände zu definieren. Nur häufig ist es eben einfach die Raumakustik, die misst war oder die Position, wo dein Mikrofon war. So, das heißt, Messfehler durch Audacity, naja, ich will nicht sagen, dass es immer perfekt funktioniert, aber es ist häufig kein Fehler, nur weil es jemand als Fehler vielleicht ansieht. Okay? Und eine Sache, die da wesentlich wichtiger ist und oder wesentlich schlimmer vielleicht ins Gewicht fällt, ist eher die fehlende oder teilweise sogar falsche Dokumentation von Audacity. Okay, da gibt es ein paar Problemchen. Zunächst mal, so eine richtige Dokumentation gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich meine, wenn du dein Handbuch vom AV-Receiver aufschlägst, dann steht da drin, steck das Messmikrofon ein und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Ja, und dann machst du das, toll, aber viel mehr wird da jetzt auch nicht erklärt. Also jedenfalls nichts, was nicht irgendwie so eher in Richtung Marketing bla bla geht. Ja, aber das ist das tollste Einmesssystem, das sorgt dafür, dass, ja, ganz toll, kann ich mir nichts von kaufen. So eine richtige Erklärung, wie das alles zusammenhängt, gibt es nicht. Man will den Anwender nicht damit verwirren, sich mit irgendwelchen unnötigen Details auszukennen, so auf die Art. Was aber viel, viel schlimmer noch wiegt, ist, teilweise gibt es da Abbildungen innerhalb dieses Ablaufs, also sowohl wenn du Audacy direkt über den AV-Receiver nutzt und das auf dem Bildschirm verfolgst, als auch wenn du beispielsweise die App dafür verwendest. Da ist es noch krasser, ehrlich gesagt. Da gibt es immer wieder diese Darstellung, wo du jetzt dann in den nächsten paar Minuten nach und nach das Messmikrofon hinstellen sollst, um mehrere Messungen durchzuführen. Und diese Darstellung ist hochgradig irreführend. Ja, denn das, was da abgebildet ist, ist einfach absolut nicht sinnvoll. Es ist kein realistisches Szenario, was man so messen würde. Teilweise werden Messpunkte irgendwo da vorne, so kurz vor den Lautsprechern, wo die bestenfalls die Füße irgendwo sind, wenn man sich langlegt, ja, da werden Messpunkte hingelegt. Oder teilweise irgendwo weit hinter den Sitzplätzen. Es ist völlig, völlig irreführend und vorbei an jeder Realität, was man eigentlich machen sollte. Das, finde ich, ist ein viel größerer Aspekt, wo wirklich ein Fehler in diesem System drin steckt, ja, statt da einfach mal eine vernünftige Erklärung zu machen. Denn am Ende ist es so, deine Ergebnisse, was Audacy produziert, die sind maßgeblich davon abhängig, dass du die richtigen Messpunkte wählst. Ja, denn darauf basiert diese ganze algorithmische Auswertung. Alles, was Audacy intern macht, basiert auf diesen Messpunkten. Ganz wesentlich auf dem ersten Messpunkt. Da kommen die ganzen Abstände und das Ganze, das wird alles darüber ermittelt. Und auch, was generell so der Frequenzumfang jedes Lautsprechers ist. Alle diese Einstellungen, die wir hier besprochen haben, basieren auf dem ersten Messpunkt. Aber die nachfolgenden Messpunkte spielen letztendlich mit ins Equalizing rein. Und das hat wiederum sehr große Auswirkungen auf das, was du nachher an Klangempfinden hast. Also wie du deinen Klang im Endergebnis wahrnimmst. Und wenn du da die falschen Messpunkte wählst, dann kann da ein furchtbarer Schrott dabei rauskommen. Und das sehen wir einfach immer wieder. Deshalb, an der Stelle könnte man mal wirklich was ankreiden, dass da diese falschen Abbildungen überall noch drin stecken. Das ist absolut nicht hilfreich und verwirrt den Anwender und sorgt dafür, dass er es falsch lernt und dann immer wieder falsch macht. Das ist ein Punkt, wo ich wirklich sagen würde, da macht Audacy einen Fehler. So, und damit du genau das vermeiden kannst, würde ich dir empfehlen, hol dir unseren Videokurs Einmessen mit Audacy. Denn dieser Videokurs, das ist die fehlende Bedienungsanleitung zu Audacy. Das, was der Hersteller versäumt hat mitzugeben, ja, und auch online nicht so richtig verständlich beschreibt, genau das bekommst du damit. Das heißt, da gehen wir das im Detail durch. Vom Messmikrofon angefangen, wie stellst du das auf, wie machst du das mit Mehrpunktmessungen, welche Strategie ist da überhaupt sinnvoll, wie funktioniert das intern, bis hin dann letztendlich zu den ganzen Einstellungen, wenn das alles durchgelaufen ist. Wie stellst du es am Gerät ein, wie stellst du das ein, wenn du die Audacy-App verwendest, um nochmal bessere Ergebnisse zu bekommen und um nochmal mehr Möglichkeiten zu haben. Und wie funktioniert das Ganze mit Audacy MultiQX, also quasi die PC-Software von Audacy, wo du nochmal wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten hast. Das hast du da alles kompakt, aber ausführlich drin und wirst danach viel besser verstehen, was da eigentlich passiert und was du alles beachten musst und wie du diese ganzen Einstellungen nachher richtig triffst. Die fehlende Bedienungsanleitung zu Audacy. Hol dir den Videokurs, den findest du unter heimkinopraxis.de/akademie, Einmessen mit Audacy. Und dann wirst du da in Zukunft einfach viel mehr aus deinem AV-Receiver rausholen. Denn du hast da einen Haufen Geld reingesteckt, nicht nur in den AV-Receiver, auch in die Lautsprecher und dein ganzes Heimkino richtig herzurichten. Und dann soll das Ganze auch vernünftig klingen am Ende. Ja, und dafür hast du diesen Videokurs, der wird dir genau zeigen, wie das geht. So, ich hoffe, das Ganze hat ein bisschen heute klargestellt, warum Audacy eigentlich in dem Sinne nicht böse ist oder Dinge absichtlich falsch macht, bis auf die eine Sache. Aber grundsätzlich ist es eher eine Sache der Interpretation. Wie gehst du daran und wie nutzt du die Informationen, die Audacy dir gibt? Dazu brauchst du das Verständnis. Das ist eigentlich alles.
Der Heimkinopraxis Podcast, präsentiert von www.heimkinopraxis.de. heimkino-praxis.de.